Auch von mir ein herzliches guten Morgen. Alfred Hess, ich freue mich, dass ich heute bei euch hier predigen darf. Genau, ich bin auch Jugendreferent, also gleiche Ausbildungsstätte wie meiner Frau, da haben wir uns kennengelernt. Und deswegen bin ich auch Jugendreferent, aber in Neuendettelsau. Also ein kleines bisschen weg, da in der Nicola Youth Church. Genau, und ich habe lange nicht mehr vor so einer Gemeinde jetzt hier gestanden. Das meiste, was ich gerade irgendwie predige, verkündige, ist irgendwie immer digital. Deswegen finde ich ganz cool, euch heute hier so zu sehen, irgendwie auch so ein direkteres Feedback zu bekommen. Genau, und was noch cool ist, wenn man irgendwo eingeladen wird, da darf man sich meistens raussuchen, über was man reden möchte. Und ich habe halt gedacht, was Anfang des Jahres, was kann mir Besseres passieren, dass ich mich mit der Jahreslosung beschäftige und dann was davon weitergebe, was mir da irgendwie klar wird. Und genau, deswegen, Jahreslosung, ich lese sie nochmal vor. Lukas 6, 36, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Es gibt unterschiedliche Übersetzungen, das ist so die von Luther, genau. Und ich möchte heute Morgen eigentlich nur zwei Fragen nachgehen, zwei ganz einfachen Fragen. Die eine Frage, was ist Barmherzigkeit? Und die andere Frage, wie können wir barmherziger werden? Weil scheinbar ist das der Anspruch dieses Verses, dass wir barmherzig sein sollen. Ich gehe mal davon aus, dass wir es schon auch irgendwie sind. Aber wie kann das zunehmen? Wie kann das mehr werden? Diese zwei Fragen will ich heute Morgen stellen und da ein bisschen drin bohren. Und als erstes freue ich mich, dass ich gleich so ein kleines Highlight habe. Weil ich darf euch als Jugendreferent, weiß nicht, was meine Frau da hier hat, so durchblicken lassen. Aber das Coole ist, alle Jugendreferenten haben Assistentinnen. Die zeigen die nicht so gern, weil die sind manchmal so ein bisschen unsensibel, schwer von Begriff, wortkarg. Aber alle Jugendreferenten haben Assistenten. Und das Coole ist, ihr dürft sie heute mal kennenlernen. Genau. Aber seid lieb zu ihr, weil sonst zeigt vielleicht nie wieder ein Jugendreferent euch seine Assistentin, okay? Also, ich hole sie mal raus. Hey Siri, was ist Barmherzigkeit?
Die Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters. Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not und nimmt sich ihrer mildtätig an.
Okay. Vielen Dank. Danke Siri, klingt sinnvoll. Und sowas Ähnliches hatte ich schon auch im Kopf. Und wie ich die Jahreslosung das erste Mal gelesen habe, habe ich so gedacht, naja, was kenne ich vielleicht für barmherzige Menschen? Mutter Teresa ist mir irgendwie gleich eingefallen, die hat da ganz viel gemacht. Aber ich muss ehrlich sein, das Wort Barmherzigkeit, das hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie so innerlich jetzt so da zu Höhenflügen angestachelt, sondern ich habe so gedacht, naja, ich muss jetzt ehrlich sein, so wie Mutter Teresa schon eine ganze Weile tot ist, habe ich das Gefühl, auch Barmherzigkeit, das Wort irgendwie, ist irgendwie jetzt eher so ausgestorben. Ich verwende es eher vielleicht noch, dass ich sage, jemand ist unbarmherzig, aber Barmherzigkeit, ja. Und dann habe ich die Jahreslosung das erste Mal gelesen, wie ich dann mir so Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, okay Gott, Schublade auf, ich weiß, du willst, ich soll mich mehr um die Armen kümmern. Das ist in Mittelfranken, da gibt's auch arme Menschen, auch in Neuendettelsau, aber das ist jetzt nicht so eindeutig, wie wenn man jetzt nach Nürnberg fährt. Vielleicht muss ich öfter nach Nürnberg fahren, kann da mehr tun. Vielleicht ist das Gott, was du von mir willst. So hatte ich irgendwie am Anfang so eine Schublade auf, Jahreslosung rein, Schublade zu, okay, darum scheint es dieses Jahr zu gehen. Und ich muss sagen, ich war total überrascht, wie ich mich intensiver vorbereitet habe auf diesen Morgen heute, dass Barmherzigkeit so zentral ist und viel wichtiger und viel mehr zu sagen hat. Und ich hoffe, mir gelingt es, ein bisschen mehr zu sagen, als das, wo meine Schublade am Anfang offen war. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist oder wie das bei euch anklingt, Barmherzigkeit. Genau. Deswegen als erstes so ein bisschen, ich bin auch so ein ausgebildeter Mini-Theologe, müssen wir jetzt ein bisschen reingucken, was heißt Barmherzigkeit in der Bibel, was ist damit gemeint. Und das Wort, was im Alten Testament für Barmherzigkeit verwendet wird, hat als Wurzel so Eingeweide. Also es geht scheinbar bei Barmherzigkeit um was Inneres. Es ist jetzt nicht was Äußerliches, so wo man an Handlungen sieht, auch, aber das Wort im Alten Testament heißt Eingeweide. Es geht also um eine Betroffenheit im Inneren. Auch gibt es noch so ein anderes lateinisches Wort, das heißt Misericordia, und das bedeutet von Herzen sich den Armen zuwenden. Also Barmherzigkeit ist wirklich, da passiert innerlich was. Und wo ich total überrascht war, ist, dass Barmherzigkeit in der Bibel überhaupt nicht so als Aufforderung verwendet wird, so wie jetzt in unserer Jahreslosung, sei barmherziger, wende dich den Armen zu, sondern dass Barmherzigkeit allermeistens eine Zuschreibung Gottes ist. Gott ist barmherzig. Das ist, wie, da gibt es tausende Stellen, ich will heute nur ein paar wenige raussuchen. Und eine erste Zentrale, wo Gott sagt, ich bin barmherzig, ist, als die Israeliten die Gesetzestafeln bekommen haben, kennt ihr vielleicht die Geschichte, während Mose da auf diesem Berg ist und diese Tafeln bekommt, haben die unten schon um dieses goldene Kalb getanzt und haben also schon von Anfang an sozusagen den Bund gebrochen. Und dann kommt Mose runter, ist total zornig, macht die Tafeln kaputt und er ist also ja, außer sich. Und am nächsten Morgen will er wieder zu Gott gehen und ist so, ich stelle mir vor, Mose, der ist ganz schön, ja, die Knie zittern. So, Gott, du hast uns aus Ägypten geführt, du hast ihm jetzt gestern die Tafeln gegeben, ich komme da runter, die sind schon alle völlig durcheinander. Was wird passieren? Und Gott selber stellt sich dann Mose vor und sagt einen Satz, der wird im Alten Testament ganz oft zitiert. Gott sagt, ich bin der Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue. Das, wie Gott sich selber als erstes vorstellt, wie er sich selber beschreibt, ist barmherzig. Habe ich gesagt, Hammer, also wenn das Gott so sagt, dann kann das gar nicht so ausgestorben sein, wie ich das vielleicht gedacht habe. Und das Besondere an diesem, dass das Gott sagt, für die Menschen im Alten Testament und im Orient ist, dass die damit überhaupt nicht gerechnet haben. Denn Gott, der hat gar keinen Grund zu vergeben. Der hat ja schon so viel Gutes gemacht und wenn, dann müsste jetzt eigentlich Gericht kommen. Das, was das Volk gemacht hat, das hat Strafe verdient. Die haben es total vergeigt. Und Gott hat gar keinen Grund, jetzt irgendwie barmherzig zu sein. Aber er ist es trotzdem. Sein Wesen ist irgendwie so. Und um nochmal das so ein bisschen zu illustrieren, was ist Barmherzigkeit alles, habe ich das Hohelied der Barmherzigkeit mitgebracht. Psalm 103 möchte ich die ersten Verse lesen, weil da steht so viel drin von dem, was es heißt, dass Gott barmherzig ist. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Es gibt noch ein anderes spannendes Zitat aus dem Neuen Testament. Da sagt Paulus, Gott ist der Vater der Barmherzigkeit. Also das müsst ihr vielleicht nochmal lesen. Psalm 103 ist auch, wird immer wieder mal gebetet in den Gottesdiensten. Auch es ist total Hammer, Psalm. Und ihr merkt vielleicht, Barmherzigkeit, das ist so ein zentrales, scheinbar zentrales Wort. Ich habe das zumindest gemerkt. Und dann habe ich so gedacht, mich hat das so begeistert, dass ich gedacht habe, vielleicht muss ich meine Definition, was mein Glaube ist, muss ich das nochmal überdenken. Weil vielleicht kennt ihr das, ich wurde öfter mal gefragt, was ist eigentlich Glaube für dich? Wenn ich euch das jetzt fragen würde, was würdet ihr sagen? Ich habe dann, wenn man so das erste Rumdrucksen oder so Schlucken irgendwie überwunden hat, was sage ich denn jetzt, wie mache ich das jetzt? Dann habe ich meistens gesagt, naja, mein Glaube ist auf jeden Fall erstmal Beziehung zu Jesus. Das ist, würde ich nach wie vor unterschreiben, ist nicht falsch, hat er irgendwie so als Gegenprojektion, naja, vielleicht denkst du, dass Glaube für mich heißt, dass ich halt in den Gottesdienst gehen muss und beten muss und was auch immer, irgendwas tun muss, das ist es nicht, es ist eine Beziehung, habe ich jetzt immer so gesagt. Und wie ich jetzt darüber nachgedacht habe, ich sage, naja, aber was für eine Beziehung ist das? Zu wem? Wie sieht das aus? Und da ist Barmherzigkeit das Schlüsselwort. Denn das Wesentliche habe ich noch nie gesagt, wenn ich sage, mein Glaube ist eine Beziehung. Das Wesentliche heißt, es ist eine Beziehung zu einem Gott, wo ich nichts tun könnte, was ihn irgendwie, was macht, dass er sich von mir abwendet. Was auch ich tue oder nicht tue, wo ich gut bin oder schlecht bin, Gott ist, er liebt mich und er ist an mir interessiert. Das ist das Besondere an dieser Beziehung. Das gibt es zu keinem anderen Menschen, das gibt es sonst nirgends. Ich will noch eine Person zu Wort kommen lassen zum Thema Barmherzigkeit. Das ist der Papst, der hat 2016, Papst Franziskus, das Jahr der Barmherzigkeit ausgerufen. Und er hat so coole Sätze gesagt, da will ich noch zwei lesen. Für Papst Franziskus ist Barmherzigkeit das pulsierende Herz des Evangeliums. Barmherzigkeit ist in der Heiligen Schrift das Schlüsselwort, um Gottes Handeln uns gegenüber zu beschreiben. Gott beschränkt sich nicht darauf, seine Liebe zu beteuern, sondern er macht sie sichtbar und greifbar. Vielleicht das so als als erster kleiner Einstieg, was ist Barmherzigkeit? Absolut zentral, so wie Gott sich zu uns verhält. Und einfach, ja, genial, ich kann es nicht anders sagen. Guckt da gern nochmal bei euch, ihr werdet viele Stellen finden, wo das vorkommt. Und manchmal hat Martin Luther das auch mit Freundlichkeit übersetzt, deswegen geht es manchmal unter, aber ist total zentral. Jetzt ist die spannende Frage unserer Jahreslosung. Da steht, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Da steckt natürlich ein Anspruch drin. So barmherzig wie Gott ist, schreibe ich mir jetzt nicht auf die Fahne, dass ich das bin. Aber trotzdem will ich da jetzt nicht einfach schnell sagen, na gut, können wir eh nicht schaffen, lassen wir es sein. Sondern ich glaube, da gibt es viel zu tun. Und ich will jetzt heute Morgen 6 Punkte, habe ich mitgebracht. Diese Liste ist kein 6-Punkte-Plan, kein Rezept, keine fertige Liste, nichts, wo ihr jetzt als Hausaufgabe mitnehmen könnt. Das sind Punkte, die haben mich angesprochen, die haben mich zum Nachdenken angeregt. Das sind Punkte, die habe ich auch teilweise von anderen Theologen und Predigern gehört und die haben mich richtig tief getroffen. Und ich will uns jetzt sozusagen mitnehmen auf eine Reise und mir ist klar, damit mit diesem Gottesdienst, mit dem Ende meiner Predigt ist das nicht vorbei, sondern das soll euch weiter zum Nachdenken anregen. Das soll euch immer wieder vielleicht auch in diesem Jahr, wenn mal eine Situation kommt, sollte vielleicht dran denken und sagen, okay, das könnte es jetzt bedeuten, barmherzig zu sein. Und wenn ich jetzt an manchen Stellen provoziere oder frech bin, dann bin ich das einfach, weil ich jung bin und nicht für alles eine Antwort haben muss. Und nicht, weil ich unbarmherzig sein will, sondern weil ich will, dass Barmherzigkeit größer wird, sichtbarer in unserem Leben, auch vor allem in meinem Leben. Und da ist mein erster Punkt. Ich glaube, wenn wir barmherziger werden wollen, dann müssen wir aufhören, immer nur zu denken, zu fühlen und zu reden. Zumindest kenne ich das von mir. Ich mache ein Beispiel. Wenn ich euch sage, dass ich meinen Sohn Emil, dass ich ihn liebe, werdet ihr mir das bestimmt glauben. Und es ist auch schön, könnt ihr euch jetzt Kinderbilder zeigen, die wir schon gemacht haben und Familienfotos. Ihr würdet mir das glauben, aber dass ich das jetzt gesagt habe, da hat das mein Sohn überhaupt noch nie gespürt. Das Entscheidende ist, wenn ich nachts 4.30 Uhr am Wickeltisch stehe, habe ihn gerade gewickelt und er kotzt sich komplett voll, sodass ich ihn komplett ausziehen muss, ziehe ich ihn nochmal komplett aus, wieder 6 Minuten, stehe da völlig, will eigentlich schlafen, aber okay, ich mache das. Und wie ich fertig bin und nehme ihn gerade hoch, mach's und ich kann nochmal von vorn anfangen. Und in dieser Situation zeigt sich, ob ich ihn wirklich liebe oder nicht. Das heißt, Nächstenliebe und barmherzig sein, das ist mehr als Worte, das sind mehr als Gedanken und schöne Floskeln. Und dazu will ich mich selber und uns herausfordern. Nur weil wir halt mit jemandem Mitleid haben und etwas fühlen, da ist noch lange nichts passiert, da ist der Person nicht geholfen, da ist Gottes Reich noch lange nicht gewachsen und die Liebe Gottes noch lange nicht greifbar und sichtbar geworden. Von dem her mein erster Punkt, weniger denken, fühlen, reden, mehr handeln. Mein zweiter Punkt, es gibt vielleicht jetzt Menschen unter uns, und ich habe das auch wirklich von tiefstem Herzen gedacht, also na gut, wenn ich barmherzig mit anderen sein will, dann muss ich bei mir selber anfangen. Nächstenliebegebot, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Also das ist doch zentral, Alfred. Wir fangen mal bei uns selber an und dann können wir gucken, was wächst. Und ich bin da echt von jemandem hingewiesen worden, dass der gesagt hat, pass mal auf, das heißt Doppelgebote, Liebe. Und nicht wie du machst hier Trippelgebot. Habe ich das schon mal aufgefallen? Eigentlich ist das ein Trippelgebot. Ich weiß nicht, wer da Doppelgebot gezählt hat. Gott, seinen Nächsten, mich selber, das sind 3, nicht 2. Und ich habe nochmal neu drüber nachgedacht und bin da inspiriert worden. Liebe und Barmherzigkeit, das sind Beziehungsbegriffe. Da geht es immer um mich und ein Gegenüber. Und in der Bibel und in der Zeit, wo das geschrieben wurde, auch wo das Nächstenliebegebot herkommt und so wie Jesus das versteht, ist es völlig unmöglich, an die Stelle des Gegenübers mich selber zu stellen. Da ist was kaputt. Das ist nicht Liebe. Da brauchst du ein Gegenüber, Gott oder meinen Nächsten. Aber mich selber dahin zu stellen, das funktioniert nicht. Jetzt will ich nicht sagen, dass es schlecht ist, wenn man selber zu sich barmherzig ist. Überhaupt nicht. Das ist gut und das ist für die Bibel eine Grundvoraussetzung. Aber wenn wir barmherziger werden wollen, dann glaube ich nicht, dass es für uns moderne Menschen immer gut ist, als erstes mal immer bei sich selber anzufangen. Sondern vielleicht wäre es viel besser, sich Barmherzigkeit von Gott schenken zu lassen. Und da ist das Lukas-Evangelium, wo unser Vers drin steht, total genial. Denn kein anderes Evangelium erzählt ein Gleichnis, was das Lukas-Evangelium erzählt. Und damit wird klar, wenn Lukas von Vater schreibt, von welchem Vater schreibt er denn dann? Von dem aus Lukas 15, das Gleichnis vom verlorenen Sohn. wo der Sohn das Erbe vom Vater will, damit sozusagen seinen Vater als gestorben erklärt, geht, es verprasst. Und also das Schlimmste macht, was man sich vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie man das heute erklären würde, aber für diese Zeit, also richtig krass. Und dann kommt er wieder. Und eigentlich müsste der Vater sagen, also du hast mich als gestorben erklärt. Was willst du hier? Nein, so ist Gott nicht. Gott wartet schon von lang. Und dann geht er hin, verzeiht seinem Sohn, setzt sie wieder als Sohn ein. Der Sohn hat eigentlich gedacht, na, vielleicht kann ich irgendwie so ein Knecht werden. Aber nein, so ist der Vater. Und ich glaube, von dem her tut es gut, wenn wir nicht anfangen, zu uns selber barmherziger zu sein, sondern Barmherzigkeit uns von Gott schenken zu lassen und es dann weiterzugeben. Das ist mein zweiter Punkt. Dritter Punkt, der hat mich auch wirklich tief getroffen, als ich das gehört habe. Da hat jemand gesagt, Barmherzigkeit, wenn wir barmherziger werden wollen, dann müssen wir bereit sein, uns unterbrechen zu lassen. Wenn Gott uns Menschen vor die Nase stellt, in unserem Alltag, in unserem Leben immer wieder, dann unterbricht es unseren Plan, unser das, was wir vorhatten, das, was wir mit unserem Geld vielleicht machen wollten, was auch immer, das unterbricht uns. Und das, da müssen wir bereit zu sein. Das Spannende ist nur, ich glaube, also zumindest meine Generation, wir lassen uns oft unterbrechen. Ich bin geschockt gewesen, als ich meine Bildschirmzeit analysiert habe, auch in den ersten Tagen meiner Elternzeit. Das ist verrückt. Vielleicht ich mich eigentlich unterbrechen lasse, also müsste ich doch mit Barmherzigkeit kein Problem haben. Aber die Unterbrechung, die diese Geräte mit sich bringen, sind völlig andere Unterbrechungen als das, worum es geht, wenn Gott uns Menschen vor die Nase setzt. Und da habe ich gemerkt, okay, ich glaube, das muss ich ganz neu lernen, mich da unterbrechen zu lassen von dem, was in meinem Alltag ist. Denkt ihr vielleicht, ja, naja, als Jugendreferent, der hat doch einen ganzen Tag mit Menschen zu tun, kann doch nicht schwer für den sein. Ich sag euch, in den Bürostunden, wo ich sitze, bei den Projekten, die ich mache, für die Freizeiten, für die ich plane, auch da muss ich immer wieder lernen, mich unterbrechen zu lassen, hinzugucken, was sind da wirklich für Menschen, was bringen die mit. Und ich glaube, das ist für jeden von uns eine Aufgabe. Und da will ich wachsen drin, mich unterbrechen zu lassen. Sind schon bei Punkt 4. Barmherzigkeit kostet etwas. Das ist ein weiterer unangenehmer Punkt. Tut mir leid, ich mache es uns, mir, euch nicht einfach. Das wird vielleicht am einfachsten klar beim barmherzigen Samariter. Auch so ein Gleichnis, was nur bei Lukas steht. Also Lukas hat das echt mit Barmherzigkeit drauf. Da kostet es den Menschen, der dem Kranken da hilft, zwei Denartagelöhne, dass der versorgt wird. Und ich habe im ersten Moment gedacht, naja, Barmherzigkeit kostet was. Ja, wir sind auch aufgefordert, über unseren Tellerrand hinaus zu gucken, wo sind Menschen, denen es fehlt und mangelt und denen was zu geben. Und das finde ich auch total gut, nur ich hole wieder so ein bisschen eine Spitze raus. Das Falscheste, was wir heute nach meiner Predigt machen könnten, wäre nach Hause zu gehen, zu überlegen, okay, wo spenden wir hin, haben wir schon was gespendet, was könnte dieses Jahr dran sein? Und dann einfach eine Überweisung zu machen und das Thema Barmherzigkeit abzuhaken. Das könnte das Falscheste sein. Obwohl es nicht falsch ist zu spenden, versteht mich nicht falsch. Aber wenn wir damit Barmherzigkeit abhaken, glaube ich, verlieren wir was, was uns dieses Bibelwort eigentlich eröffnen würde. Es kostet was. Was kostet es denn? Ein Gedanke dazu. In den Versen vor der Jahreslosung schreibt Jesus, also es ist die Teile aus der Bergpredigt, wo es um die Feindesliebe geht. Und Jesus ist knallhart und sagt, wisst ihr, wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, wenn ihr nur in eurer eigenen Bubble bleibt, nur in eurem eigenen Umkreis, da seid ihr nicht besser als die Sünder, als die Heiden, als alle anderen auch. Gott ist barmherzig zu euch, als ihr mit ihm befeindet wart. Also hebt auch den Blick, überwindet die Grenzen zu den Menschen, die vielleicht für euch unbequem, nervig, noch fremd sind. Es fordert mich ganz schön heraus, auch da meine Grenze zu überschreiten. Immer wieder den Blick zu heben, zu sagen, okay, wo sind vielleicht Menschen außerhalb meines Radius? Punkt 5. Wer barmherzig sein will, der darf und kann nicht richten und nicht urteilen. Direkt die nächsten Verse nach der Jahreslosung lauten, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, so werdet auch ihr nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ich muss ehrlich sein, wenn ich manchmal so jetzt, ich bin nicht sonderlich Politik interessiert, aber wenn ich so manchmal so höre in meinem Umfeld und so mitkriege, wie viele bessere Bundeskanzler wir in Deutschland haben, die alles besser wissen, auch als Politiker und Minister, die wissen, wie man das letzte Jahr hätte besser gestalten können, da staune ich manchmal und denke so, pff, da Da wird geurteilt und gerichtet, was wir hätten alles schon machen können und sollen, um die Pandemie besser zu überwinden. Und ich bin auch ehrlich, mich nervt vieles. Und wenn ich an das Jahr denke und denke, boah, wenn die ganzen Freizeiten dieses Jahr wieder nicht stattfinden können, da fehlt nicht nur mir was, da fehlt ganz vielen Kindern und Jugendlichen was. Das ist doch elend. Warum kann man das nicht anders? Aber ich glaube, jetzt halt immer so zu sagen, naja, also eigentlich hättet ihr es so und so machen müssen und das wäre doch der richtige Weg gewesen. Ich glaube, da urteilen wir vorschnell und wissen nicht, wie schwer das ist für die Menschen, die da in der Verantwortung stehen, die auch irgendwie alle 4 Jahre oder paar Jahre neu gewählt werden müssen, die davon abhängig sind, dass sie von irgendwelchen Menschen Stimmen bekommen, die nicht so langfristig wie manch anderer mal über 10, 15 Jahre hinweg planen kann. Ich habe da Respekt davor. Oder wenn ich die Lehrer angucke, wie viele wissen und sagen, ja, die Lehrer, die machen sich leicht, jetzt muss man halt irgendwie Homeoffice machen. Ich habe viele Lehrer kennengelernt, für die das total belastend ist und die da leiden ohne Ende drunter und wo ich denke, boah, ich will da vorsichtiger sein und uns dazu ermahnen, nicht immer Bescheid zu wissen. Vielleicht braucht es im Jahr 2021 eine neue, ich nenne es vielleicht überspitzt, Kultur der Ahnungslosigkeit. Vielleicht müssen wir uns neu bewusst werden, dass wir eher blind sind, als dass wir den Durchblick haben. Ja, ich weiß, nicht einfach mit der Barmherzigkeit, aber noch ein letzter Punkt mit einem Vers, der mich auch tief getroffen hat. Da sagt Jesus in Matthäus 12 in einem Streitgespräch mit frommen Theologen aus der damaligen Zeit, Gott will Barmherzigkeit und nicht Opfer. Jetzt muss man, wenn man da die Stelle anguckt, ehrlich sein, diese Pharisäer, mit denen er da redet, das sind wirklich tolle Menschen. Die nehmen das Gesetz wirklich ernst und wir Theologen in unserer Zeit, wir machen immer schnell, na, das sind halt die, die sind irgendwie nur an Geboten interessiert und so. Die haben es wirklich ernst genommen. Also wenn wir Pharisäer heute noch in Deutschland hätten, das sind wirklich Menschen, die meinen es ernst. Da kann man sich eine Scheibe abschneiden. Und trotzdem scheinen die irgendwas, nicht den Kern irgendwie nicht zu treffen und scheinen irgendwie vorbeizugehen an dem Wesentlichen. Und da kam mir so ein unangenehmer Gedanke, so, ich tue mal als was, wenn ich denn ein Pharisäer wäre heute. Was denn, wenn ich mich eher in der Beziehungspflege zu Gott verstecke, Klammer auf, zum Beispiel stille Zeit, in Gottesdienste gehen, Klammer zu, anstelle barmherzig zu sein. Ich muss sagen, weder die Bibel noch ich haben was gegen stille Zeit, haben was gegen Gottesdienste, das sind alles gute Dinge, wirklich gute Dinge. Schön, dass ihr hier seid heute. Aber was wäre, Gedankenexperiment, was wäre es, wenn in unserer Kirche nicht Gottesdienste das Zentrale sind, worum es geht? Wenn Leute an unsere evangelische Kirchen denken, wenn sie nicht als erstes an Gottesdienste denken würden, an was würden sie dann denken? Was liegt da vielleicht noch vor uns für einen Weg? Ich kann da jetzt heute Morgen leider auch keine Antwort liefern. Ich bin damit seit einem Monat unterwegs mit diesen Gedanken und ich spüre, da gibt es dieses Jahr noch viel zu denken, zu bewegen, weiterzukommen. Und ich möchte noch eine ganz große Ermutigung als letzten Gedanken mitgeben. Man kann diesen Vers auch übersetzen mit werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und das finde ich eine coole Sache, dass schon in diesem Vers mit drinsteckt, da ist ein Prozess, da ist ein Weg und wir müssen nicht heute alles perfekt machen. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen euch Gedanken mitgeben, vielleicht euch zu manchem anstacheln und hoffe, dass Gottes Barmherzigkeit im kommenden Jahr in eurem Leben und in meinem Leben sichtbar und groß wird. Amen.